schön, euch zu sehen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment, wo wir uns mit diesem Text beschäftigen können, uns auch versuchen, diesem großen Thema Wunder anzunähern. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du die Worte gebrauchst, um wirklich bei uns anzukommen und uns neu herauszufordern und zu ermutigen. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Serie über Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Und die Serie hat die Überschrift Wegweisende Begegnungen. Wegweisend, weil wir tatsächlich versuchen, aus diesen Begegnungen Wege und Richtungen auch für uns heute herauszuziehen, für unsere Suche nach Gott, aber auch für unser Miteinander. Wenn man nur ein paar von diesen Begegnungen liest, das ist heute schon die dritte Begegnung, dann merkt man ganz schnell, dass Jesus auf eine ganz besondere und einmalige Art und Weise Menschen begegnet ist. Wenn er sich für jemand Zeit genommen hat, dann hat das die Person immer vorangebracht, weitergebracht. Und eigentlich ist es noch eine Untertreibung. Man könnte sagen, es hat diese Person immer irgendwie befreit. Befreit, einen neuen Horizont eröffnet. Und die Einladung dieser Serie ist eben, diesem Jesus und seiner Art nachzuspüren und dadurch neue Richtungen und neue Horizonte zu bekommen. Vielleicht auch eine Art Befreiung zu erleben, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und die Begegnung, die wir heute vor uns haben, die zeigt uns eine Perspektive zum Thema Wunder, zum Thema göttliches Wirken unter uns. Und ich habe drei Punkte dazu, an denen ich mich so entlanghangeln will. Wir sind eine Gemeinschaft, die von Wundern weiß. Zweitens, kein Wunder aufgrund von Leistung. Und drittens, wir brauchen eine neue Art, auf Wunder zu vertrauen. Zunächst eine Gemeinschaft, die von Wundern weiß. Stellen wir uns erst nochmal die Frage, was ist eigentlich ein Wunder? Was meinen wir damit? Und ich denke, man kann es so zusammenfassen, ein Wunder ist ein Eingreifen Gottes in unserer Welt. Und zwar ein überraschendes Eingreifen. Warum überraschend? Weil durch ein Wunder unsere normalen Erwartungen, unsere normalen Gesetzmäßigkeiten, unsere Möglichkeiten übertroffen werden. Ich glaube, das ist eine Definition, egal ob man jetzt an Wunder glaubt oder nicht, der man irgendwie zustimmen kann. Also wenn es sowas wie ein Wunder gibt, dann ist es etwas Überraschendes. Auf einmal passiert etwas, was unerwartet war, außerhalb der Gesetzmäßigkeiten, eben ein Wunder. Die Evangelien sind jetzt voll mit solchen Wundern. Ja, das ist unsere heutige Geschichte aus Johannes 5, in der ein jahrelang Gelähmter plötzlich gehen kann. Ein paar Kapitel vorher ist von dem Weinwunder die Rede, eines der bekanntesten Wunder vielleicht auch. Jesus macht aus 6 Krügen, die eben noch mit Wasser gefüllt waren, auf einmal 6 Krüge, die mit bestem Wein gefüllt sind, und damit hält er diese Hochzeitsfeier am Laufen. Oder ein Kapitel nach unserem Text wird Jesus ein paar Brote und Fische nehmen und auf einmal sind Brote und Fische genug, um mehrere tausend Leute mit einer Mahlzeit zu versorgen. Das sind Wirkungen Gottes, die jede Normalität durchbrechen. Liest man das Neue Testament dann weiter, dann merkt man, dass Wunder außerhalb der Berichte von Jesu nicht mehr ganz so zentral sind, aber auch im Zusammenhang mit den Aposteln geschehen vereinzelt Wunder. Und auch die frühe Kirche hat Gottes Wirkungen und Wunder immer wieder erlebt. Und nicht nur das, im Neuen Testament wird sogar ausdrücklich dazu eingeladen, für Wunder zu beten. Zum Beispiel für Heilung. Überhaupt Gott zu bitten für alles Mögliche, was uns beschäftigt und bedrückt. Das große Thema Bitten. Im Gebet bitten. Ein Thema, was eigentlich, wenn man so richtig überlegt, immer auf ein Wunder zielt. Jede meiner Bitten zielt auf ein Wunder, wenn man sich das richtig überlegt. Ja, wenn es nur ein kleines Wunder ist, nämlich das Eingreifen Gottes in meinen Alltag. Also Wunder gehören zur DNA des christlichen Glaubens dazu, könnte man sagen. Und auch in jedem größeren historischen Glaubensbekenntnis sind sie enthalten. Zum Beispiel mit den Worten, auferstanden von den Toten. Ja, Jesu Auferstehung so als das größte Wunder. Und wenn ich hier jetzt so von ganz vielen Wundern rede, dann ist mir bewusst, dass sich bei diesem Wort Wunder schnell Widerstand auch in unserem kritischen Geist regt. Wunder ist so ein intensives Wort, da kommt man jetzt nicht mehr irgendwie an der Übernatürlichkeit vorbei. Bei anderen Aussagen ist es relativ leicht, wenn es um ethische Fragen geht, um Moral. Aber wenn es um Wunder geht, dann kommt man eigentlich an der Übernatürlichkeit kaum vorbei. Es legt sozusagen auch den Finger genau in die Wunde, ich würde sagen, vieler heutiger Glaubensschwierigkeiten und enttäuschter Hoffnungen. Da regt sich ganz schnell Zweifel und Widerspruch und so wird immer die Frage aufgeworfen, können wir heute wirklich noch an Wunder glauben? Ist es nicht zu primitiv oder vielleicht auch zu naiv? Einfach dumm. Und zu dieser Frage ist mir jetzt ein überraschender Vertreter oder Verbündeter, er glaubt nicht an göttliche Wunder, aber wir nähern uns dem Ganzen mal an, nämlich Slavoj Žižek, ein einflussreicher Philosoph und Kulturkritiker. Und Žižek steht jetzt nicht unbedingt im Verdacht, besonders christlich zu sein. Er hat einen marxistischen Hintergrund und er kritisiert Religionen sehr viel, auch sehr gerne. Aber Žižek stellt eine sehr interessante Frage zum Thema, nämlich die Frage, wie entsteht eigentlich wirklich etwas Neues? Wie entsteht wirklich etwas Neues? Etwas Neues im Sinn eines wirklichen Neuanfangs, einer Umgestaltung der aktuellen Spielregeln in Gesellschaft, in Politik, aber auch in unserem Selbst. Und Žižek stellt diese Frage natürlich, weil er sich genau danach sehnt. Weil er sich genau dieses Neue für Gesellschaft und für Politik auch wünscht. Das ist ein sehr kritischer Geist, vielleicht hast du auch schon mal was von ihm gelesen. Er kritisiert zum Beispiel, dass wir heute mehr denn je in der Rolle des Konsumenten gefangen sind. Dass sich unser Gefühl von persönlichem Wert und Bedeutung oft so sehr mit den Produkten verbindet, mit Konsum, mit der nächsten penibel recherchierten Anschaffung, die wir machen. Oder er kritisiert die ständige Selbstvermarktung, wie er es nennt, über Social Media, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter, wo wir quasi mehr und mehr oder zumindest in der Gefahr stehen, uns selbst zum Produkt zu machen. Und darauf zu hoffen, dass die Währung zurückkommt, nämlich Klicks, Likes, Reposts, Followers, so als messbare Bestätigung unseres Selbstwerts. Also große Themen und angesichts dieser Themen, vieler anderer Faktoren auch, fragt Žižek eben, wie ist eigentlich wirklich Neues möglich? Wo wir so tief, auch unser Selbst, so in den Dynamiken unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Und für ihn läuft diese Sehnsucht letztlich auf einen Begriff hin. Nämlich auf diesen Begriff Ereignis. Ereignis, ein Begriff, der in der modernen Philosophie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Und für Žižek ist ein Ereignis, ihr könnt das Zitat jetzt hier vorne mitlesen, etwas, das plötzlich zu geschehen scheint und den herkömmlichen Lauf der Dinge unterbricht. Was den herkömmlichen Lauf der Dinge unterbricht. Und er sagt, genau das ist es, was wir eigentlich brauchen. Immer wieder brauchen. Wir brauchen echte Ereignisse für Neues. Überraschende Wendungen. Zitat, etwas Schockierendes, aus den Fugen geratenes, etwas, das anscheinend von nirgendwo kommt, ohne erkennbare Gründe. Und dann fragt Žižek letztlich auch in seinem Buch, was ist ein Ereignis, wie stehen eigentlich die Chancen für ein wahres politisches Ereignis in diesen deprimierten Zeiten. Also Žižek redet ganz viel von diesem Ereignis und sagt, dass es diese Ereignisse benötigt. So, und hier ist jetzt die Verbindung zu unserem Thema. Denn ein Wunder ist genau das, ein Ereignis. Ein Ausbruch aus dem Bestehenden und aus dem Normalgewordenen. Die Definition, die Žižek für ein Ereignis gebraucht, passt genau zu diesem Wunder, was wir hier in Johannes 5 lesen. Etwas Schockierendes, etwas aus den Fugen geratenes, das anscheinend von nirgendwo kommt, ohne erkennbare Gründe und etwas, was den herkömmlichen Lauf der Dinge komplett durchbricht. Ein echter Ausbruch. Und auf diesem Hintergrund gedacht ist Wunderglaube heute eigentlich nichts anderes als der Glaube an die Möglichkeit von echten Ereignissen. Von Dingen, die Veränderung bewirken können. Und dadurch ist Wunderglaube aus meiner Sicht überhaupt nicht rückständig oder primitiv, sondern eigentlich eine grundsätzlich positive, optimistische Angelegenheit. Eine ganz optimistische Angelegenheit, dass die deprimierende Realität, wenn sie sich so darstellt, immer wieder durchbrochen werden kann. Wer an die Möglichkeit von Wundern, Ereignissen glaubt, der sagt, es gibt Veränderung des scheinbar Unveränderbaren. Es gibt Neues in selbst der eingefahrensten, unmöglichsten Situation. Es gibt selbst dann Möglichkeiten, wenn wir mit unseren am Ende sind. Man könnte sagen, der Glaube an Wunder ist im Grunde eine fundamentale Kritik einer pessimistischen Einstellung, die keine Optionen mehr sieht. Die meint, es gibt nichts mehr zu verändern. Der Status quo macht mich fertig. Doch es kann ein Wunder geschehen. Immer. Wir glauben nicht nur an das, was wahrscheinlich ist oder was naheliegend ist oder was immer so war, sondern es gibt diese Realität von Ereignissen. Schische glaubt an diese Ereignisse. Das ist der Glaube, der damit verbunden ist. Aber ich möchte dieses große Wort Wunder jetzt auch noch ein bisschen runterbrechen und unseren Blick nicht nur auf die großen Wundergeschichten lenken, sondern im Grunde können wir eigentlich jegliches Eingreifen Gottes in unserem Leben, jede Art von Gottesmoment als Wunder verstehen. Denn was immer Gott auch tut, es hat etwas Ereignishaftes, etwas Besonderes, weil es in unseren Alltag wirklich hineinbricht. Es ist außergewöhnlich, plötzlich, überraschend, übernatürlich. Und deswegen ist eigentlich jede Art und Weise, mit der sich Gott bei uns bemerkbar macht, jeder Gottesmoment ein Wunder. Was ich damit sagen will, lasst uns dieses Wort Wunder nicht zu hoch hängen. Es gibt Leute, die reden immer von diesen Riesenwundern und was wir an Riesenwundern erleben müssten. Lass uns das Wort Wunder nicht so hoch hängen, sondern lass uns die Bandbreite von Gottes Wundern wirklich verstehen. Es kann eine spektakuläre Heilung sein, wie hier im Text, aber er kann auch einfach eine kleine Fügung bewirken oder uns in Anführungsstrichen völlig im Alltag normal begegnen. Im Grunde geht es mir darum, das Wort Wunder etwas normaler zu machen, wenn man das so sagen kann. Normaler in dem Sinne, dass Wunder etwas beschreibt, was sich so in den alltäglichen Erfahrungen tatsächlich abspielt. Ja, wenn du für eine Beziehung gebetet hast, die seit Monaten schwierig läuft, die Hoffnung eigentlich aufgegeben hast, weil alle Versuche gescheitert sind und auf einmal klingelt es und die Person meldet sich, dann ist das schon etwas, was man als Wunder erleben kann. Wenn du nach einer langen Zeit der geistlichen Lehre den Mut zusammennimmst, dass doch noch mal was passiert, just in der nächsten Woche hast du einen Gottesmoment. Wenn du dafür betest, dass dein schrottreifes Auto bis zum Schrottplatz gelangt, nicht vorher ausfällt und es versagt direkt auf dem Parkplatz vor dem Tor. Wenn du für ein neues Projekt bittest und am nächsten Tag kommt ein Anruf, nachdem wochenlang nichts passiert ist. Wenn du in einer traurigen und belastenden Situation betest und plötzlich Trost und Frieden findest. Das alles sind Beispiele, die von euch sind, die ich von euch abgezogen habe, beziehungsweise aus meinem eigenen Leben. Das sind alles Beispiele für Wunder, für kleine alltägliche Dinge. Alltägliche Angelegenheiten, die dennoch zu einem Wunder werden, weil wir darin Gott erkennen können. Und die den bisherigen Lauf der Dinge unterbrechen. Und mit so etwas zu rechnen, ist tatsächlich Teil unseres Glaubens. Es gehört zu unserem Glauben dazu. Christlicher Glaube ist nicht nur bestechende Philosophie oder Ethik oder auch nicht nur emotionale Momente, sondern christlicher Glaube hat tatsächlich mit solchen Ereignissen zu tun. Es gibt die Erfahrung von Gottes Eingreifen. Gott lässt uns nicht hängen. Ereignisse passieren und wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der wir auf Wunder vertrauen. Ich habe es schon mal erwähnt, oben im Treppenhaus steht an der Wand, an Gott glauben heißt mit Gott rechnen. Und das ist nicht nur theoretisch gemeint, sondern ganz praktisch in deinem Alltag. Gott erkennen, wo er wirkt, wo er Wunder wirkt, wo er in deinem Leben präsent ist. Und doch glaube ich, ist es für viele von uns jetzt nicht einfach, das in den Alltag reinzuholen. Und zwar nicht unbedingt aufgrund weltanschaulicher Bedenken, vermutlich können sich das die meisten vorstellen, dass Gott grundsätzlich wirken kann. Trotzdem ist es schwierig, auf Gottes Wirken speziell für einen selbst und für unsere Anliegen zu vertrauen, ganz einfach, weil es mit Enttäuschung zu tun hat. Es hat mit einer Enttäuschung zu tun oder mit einem Zynismus, der sich bei uns bei diesem Thema eingeschlichen hat. Eine Art Desillusion, weil du vielleicht schon mehrmals erlebt hast, dass du Gott ein wichtiges Anliegen gesagt hast, Aber dann blieb die Antwort aus. Es ist nichts passiert, kein Ereignis. Und gerade bei dem, was dir wirklich wichtig war. Und man denkt, Gott lässt mich nicht hängen, er sorgt für mich, wirklich? Eine Enttäuschung und ein Zweifel daran, dass Gott wirklich so konkret für uns wirkt. Ja, vielleicht für die anderen, da kann man noch mal glauben und vielleicht auch noch mal beten, aber für einen selbst und vielleicht bei diesem roten Tuchthema. Und damit gehen wir weiter zu Punkt 2 und 3 der Predigt, denn in beiden Punkten geht es um die Frage, wie können wir heute ganz praktisch dennoch auf Wunder vertrauen? Immer wieder neu dieses Vertrauen in Gott setzen. Wie kriegen wir das in unseren Alltag rein, dass Gott wirklich auch in unserem Alltag wirkt? Und dazu mein zweiter Gedanke, kein Wunder aufgrund von Leistung. Wenn es um die Frage geht, wie wir heute auf Wunder vertrauen können, dann ist das etwas, was wir unbedingt vor Augen haben müssen. Dass es kein Wunder aufgrund von Leistung gibt. Wir kennen das aus unserem Alltag gut, dass wir vor allem dann etwas bekommen, wenn wir hart gearbeitet haben. Irgendeinen Preis auf den Tisch legen können, irgendwie eine Qualität zeigen können. Das ist so das Normale. Und deswegen rutscht es auch immer wieder in unseren Glauben hinein. Und wir denken, ein Wunder können wir doch sicherlich dann erwarten oder zumindest beschleunigen, wenn wir etwas Bedeutsames dafür tun. Anders gesagt, wir suchen in unserer Gottesbeziehung ganz schnell und instinktiv nach so einem Auslöser. Wäre ja prima, wenn wir so einen Auslöser finden könnten. Ja? Also etwas, das es uns ermöglicht, Gottes Wunder quasi herbeizuführen. Und so sind wir auf der Suche nach einer bestimmten Haltung oder nach bestimmten Taten, um Gottes Wirken Klick irgendwie auszulösen. Oder wenigstens wahrscheinlicher zu machen. Und eine Sache, an der Menschen dabei immer wieder kleben bleiben, wenn sie die Wundergeschichten in den Evangelien lesen, ist, dass bei manchen Wundern der Glaube der betroffenen Person angesprochen wird. Ja, in Markus 5 sagt Jesus zum Beispiel zu einer Frau, die er gesund gemacht hat, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und was dann theologisch daraus abgeleitet wird oder werden kann, ist die Botschaft, dass du nur fest genug glauben musst in deinem Herzen und dann wirst du quasi Gottes Wirken und Hand damit auslösen können. Es wird gesagt, du musst einfach überzeugt davon sein, dass dein Wunsch passieren wird und dass Gott es tun möchte. Keinen Zweifel haben. Einfach daran glauben, als ob es schon wäre und klick, dann passiert's. Begegnet mir extrem häufig. Und was durch solche Aussagen dann aus uns herausgekitzelt wird, ist eine Art selbstgemachter Glaube. Es wird eine selbstproduzierte Zuversicht abgefragt. Ein Zusammenkratzen all meines Vertrauens, was ich irgendwie aufbringen kann, darauf, dass Gott dies oder jenes für mich tun wird. So ein Anspannen all meiner inneren Glaubensmuskeln. Wenn du nur genug daran glaubst, dann wird das Wunder passieren. Doch das Fatale daran ist, dass Glauben und Vertrauen damit zu einer Art Währung erklärt werden. Zu etwas, von dem uns gesagt wird, wenn wir genug davon haben, dann können wir das Wunder auslösen. Dann können wir den Arm Gottes bewegen. Ich lege die richtige Menge auf den Tisch und dann wandert das Wunder im Gegenzug zu mir. Ein Geschäft. Und angesichts dieses großen Missverständnisses finde ich unseren Text hier jetzt absolut erfrischend. Absolut erfrischend. Denn es ist eine Geschichte, bei der der Geheilte eigentlich keinen erkennbaren Glauben hat. Und dennoch heilt Jesus ihn genauso wirksam wie die anderen. Schauen wir mal Vers 12 und 13 an. Da wird dieser Geheilte gefragt, wer ihn denn gesund gemacht hat. Zitat, wer ist dieser Mann? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Und ich finde, die fiessagende Reaktion darauf ist, dass der Geheilte keine Auskunft geben kann. Keine Auskunft geben kann. Er hat nicht die leiseste Ahnung, wer ihn gerade gesund gemacht hat. Er wusste nicht, wer dieser Jesus war. Er kannte noch nicht mal seinen Namen. Wenn Jesus noch da gewesen wäre, hätte er ihn vielleicht zeigen können, aber Jesus war in der Menschenmenge verschwunden. Und das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. So viel zum Thema unerschütterliches Vertrauen auf Jesus. Der wusste nicht, wer es war, auch danach nicht. Der hatte keine Ahnung. Oder schauen wir uns Vers 6 und 7 an, da stellt Jesus diesem Mann die Frage, willst du gesund werden? Und es klingt ja erstmal wie eine Frage nach Glauben. Ja, diese Frage stellt Jesus auch an anderer Stelle. Ist es überhaupt dein Wille, gesund zu werden? Hast du da so einen innerlichen Entschluss? Und das klingt ja sehr stark auch, hast du einen inneren Glauben dazu? Aber auch hier ist überraschend und aufschlussreich, wie der Mann reagiert, nämlich dass er überhaupt nichts Gehaltvolles dazu sagt. Überhaupt nichts. Er sagt nicht, ja Herr, ich will, mach mich gesund. Stattdessen bleiben seine Gedanken voll bei diesem komischen Teich. Bei diesem Teich und den Versprechen, die irgendwie mit diesem Teich verbunden sind. Da ist kein Glaube, zumindest keiner, der sich auf Jesus bezieht. Überhaupt nicht. Das Einzige, was sich dieser Mann vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass er ihn vielleicht die 3 Meter zum Pool schleppt und er endlich der Erste im Pool sein kann. Und an dieser Stelle ist dieser Text sehr interessant, denn der Pool steht letztlich genau für dieses falsche Leistungsmodell, was wir oft in unserem Kopf drin haben. Das Versprechen dieses Pools war es, wenn du im richtigen Moment in das bewegte Wasser springst, der Erste bist, dann wirst du geheilt. Klares Leistungsschema. In anderen Worten, wenn du die richtigen Dinge tust, dann hast du eine Chance, ein Wunder zu erleben. Heilung zu erfahren. Ich glaube, das ist das falsche Leistungsmodell, was sich bei uns so schnell einschleicht, auch in Bezug auf Glauben. Und genau im Kontrast dazu positioniert Jesus jetzt seine Heilung. Eine Heilung, bei der Jesus nach Glauben und richtiger Einstellung fragt, nichts vorfindet, absolut gar nichts und trotzdem heilt. Und zwar genauso stark wie überall sonst. Für mich ist die Reaktion dieses Gelähmten ein entlarvendes Beispiel für unsere eigene Dummheit, die auch wir oft haben. Ja, dieser Mann schaut dem Herrn der Welt ins Gesicht, also dem Leben selbst. Und was sagt er dann? Er sagt, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich transportiert. Und ich übertrage das mal auf uns. Wir sprechen mit dem, der Himmel und Erde bewegen kann, aber wir sind häufig völlig gefangen und können an nichts anderes denken als an unsere Leistungsparadigmen. An die Strategien, die wir uns schon zurechtgelegt haben und an die Lösungen, die wir uns per System ausgedacht haben. Herr, hilf mir doch, dieses kleine Zahnrad zu bewegen, damit meine Logik dann von alleine funktioniert. Schenk mir dies und ich werde es hinbekommen. Gib mir das und dann werde ich glücklich sein können. Wie oft bitten wir innerhalb unseres Systems? Wir fragen innerhalb unseres Systems, anstatt ihn nach dem Leben selbst zu fragen. Nach der Lösung des ganzen Problems, nach unserer ganz großen Sehnsucht, die wir haben. Ja, wir könnten ihn alles fragen, aber stattdessen sind wir versessen auf diese Gedanken, die wir haben. Wenn das passiert, dann wird es gut. Wenn ich das schaffe, dann wird das eintreten. Lass mich der Erste im Teich sein. Also Vers 7 offenbart wirklich den ganzen Nichtglauben dieses Mannes, in dem wir uns selbst gespiegelt sehen können. Und Jesus halt trotzdem. Und Jesus tut trotzdem ein Wunder. Und vielleicht tut es gerade deshalb, um uns dadurch ins Stammbuch zu schreiben, ihr könnt meine Wunder nicht auslösen, nicht erkaufen, nicht herbeibannen, nicht erzwingen, noch nicht mal beschleunigen, selbst durch den größten Glauben und durch die meisten Gebete nicht. Ich heile, ich wirke, wann und wo ich will. Und ich bin das Beste, was dir passieren kann. Kein Wunder aufgrund von Leistung. Und damit komme ich noch zum letzten Abschnitt zur Frage, wie hofft man denn dann heute auf Wunder? Was ist dann ein guter Weg? Ich glaube, unsere Schwierigkeit, wirklich anhaltend darauf zu vertrauen, dass Gott auch persönlich für uns wirkt, liegt vor allem daran, dass es keine Sicherheit gibt, wenn ich bete. Keine Sicherheit, dass Gott wirklich mein Anliegen erfüllt. Wie blöd ist das denn? Warum soll ich dann jedes Mal wieder ganz neu den ganzen emotionalen Aufwand betreiben, mein ganzes Vertrauen investieren, ihm mein Anliegen sagen, jeden Tag immer wieder, wieso soll ich das tun, wenn ich keine Sicherheit habe? Das ist doch das, wonach wir uns eigentlich auch immer sehen, vor allem als Deutsche. Ich glaube, dass wirklich darin für viele von uns diese Schwierigkeit und der Frust steckt, in der Erfahrung, dass das mit dem Gebet leider, leider nicht wie mit einer Maschine ist. Es wäre doch so cool, oben meinen Gebetseinsatz einsetzen, oft genug beten, hart genug beten, intensiv genug beten und wunderbar, unten kommt was Tolles raus. Wenn das so wäre, würden wir doch alle viel mehr beten, oder nicht? Doch das Problem ist, dass nicht wenige von uns mal irgendwann in der Vergangenheit viel Hoffnung, viel Kraft, viel Herz in irgendein persönliches Gebetsanliegen gesteckt haben und sich bis heute nichts getan hat. Wieso noch beten? Ja, da ist Enttäuschung und auch ein Stück Unsicherheit gegenüber Gottes Güte. Und manche würden jetzt wieder sofort kommen und sagen, du glaubst nicht richtig. Du betest nicht ernst genug. Du musst noch mehr beten, intensivere Worte finden. Aber interessanterweise ist es ausgerechnet Jesus selbst, der sagt, dass wir beim Beten nicht viele Worte machen sollen. Nicht viele Worte machen sollen, mit der Begründung, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ich glaube, in dieser Aussage aus Matthäus 6 und auch in anderen Aussagen, die Jesus dazu macht, liegt tatsächlich ein Schlüssel für die Frage, worauf wir hoffen können, wenn wir Gott bitten. Mir begegnet, wie gesagt, immer wieder, auch wenn ich mir andere Predigten anhöre, wenn du Gott nur intensiv und kühn genug bittest, wirst du Wunder erleben. Es gibt auch Predigtserien, ein Buch mit diesem Titel, Kühn bitten und Wunder erleben. Du brauchst einen Job, bete mutig und du hast irgendwann deinen Job. Du hast finanzielle Schwierigkeiten, betet dafür und in Klammern gib deinen Zehnten und dann hast du genug Geld. In der Beziehung ist es schwierig, bete leidenschaftlich und es wird wieder alles gut. Das ist erstmal attraktiv und es weckt auch Hoffnung und Mut. Das sind tolle Versprechen. Aber als jemand, der auch selbst auf der Bühne steht und predigt, habe ich mich gefragt, ist es eigentlich berechtigt? Kann ich das so versprechen? Und natürlich ist es auch eine persönliche Frage für jeden von uns. Was kann ich erhoffen? Was ist mir eigentlich versprochen? Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann lässt sich viel Hoffnungsvolles finden. Auf jeden Fall. Aber es sind keine Versprechen wie, ich werde dir jede deiner Bitten erfüllen. Oder ich werde dir die meisten Bitten erfüllen. Das wäre ja auch noch okay. Es gibt keine Selbstverständlichkeit, dass Gott ganz konkrete Wünsche und Vorstellungen garantiert genauso in die Tat umsetzen wird. Auch nicht sowas wie bete und erwarte groß und du wirst Großes erlangen. Auch so eine Aussage, die man oft hört. Gott ist, wie gesagt, keine Maschine, bei der ich oben mein Glaubensgebet einwerfe und unten kommt ein Wunder raus. Ich würde sagen, Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Und eine Stelle, die da für mich besonders heraussticht, ist Matthäus 7, Abvers 9. Da sagt Jesus, oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und ich mag diese Stelle sehr, weil sie uns so einen ganz vorsichtigen Einstieg in das Vertrauen auf Gott ermöglicht. Ja, weil sie so von unten anfängt und uns dann uns mit nach oben nehmen will. Dass ein normaler, durchschnittlicher Vater seinem Kind keinen Stein gibt, wenn es um etwas zu essen bittet, das leuchtet uns ein. Das deckt sich, würde ich mal sagen, größtenteils mit unserer Erfahrung. Selbst ein ziemlich mäßiger Vater würde zumindest irgendetwas besorgen, wenn sein Kind nach etwas Essbarem fragt. Da könnten die meisten von uns mitgehen, dass Gott doch dann doch mindestens so gut sein wird wie ein mäßiger, durchschnittlicher menschlicher Vater. Ja, wir mögen viele Zweifel und Fragen haben, aber viele von uns könnten doch da wahrscheinlich noch mitgehen. Und seht ihr, das wäre eigentlich schon ziemlich viel. Denn das bedeutet, dass er dir eben keinen Stein gibt, wenn du um etwas Essbares bittest. Keine Schlange, wenn du wirklich etwas Wichtiges von ihm brauchst. Aber dann sagt Jesus, wie viel mehr? Und wie viel mehr ist ein ganz häufiges Wort oder ein Begriffpaar, was Jesus verwendet. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und Jesus spricht damit eine Einladung aus, wieder zu Gott zurückzukommen, ihm neu zu vertrauen. Und zwar nicht aufgrund eines Ergebnisses. Nicht aufgrund eines Ergebnisses, sondern aufgrund seiner Art. Aufgrund seiner Art. aufgrund seiner absolut guten und großzügigen Art. Aber Jesus hat nicht nur diese Worte gemacht, sondern wenn wir seine Begegnungen mit Menschen anschauen, dann fällt auf, dass Jesus wirklich eine Heilung nach der anderen getan hat. Ein Wunder nach dem anderen. Er hat sich unermüdlich für heilsames Leben und für Gerechtigkeit eingesetzt. Unermüdlich. Und letztlich hat ihn das sogar sein eigenes Leben gekostet. Und selbst in Bezug auf diesen Tod spricht er geheimnisvoll von für euch. Also wenn es irgendetwas gibt, was wir aus seinen Taten und den ganzen Begegnungen, die wir von ihm lesen, ableiten können, dann ist es doch das, dass Gott gerne hilft. Dass Gott gerne hilft. Dass der, der sich in Jesus Christus offenbart, Menschen liebt und gerne hilft. Gerne wirkt, ständig neue Ereignisse produziert. Das heißt, nicht nur Jesu Worte, sondern auch seine Taten führen uns zu Gottes Art. Diese Begegnungen sind sozusagen ein Fenster in sein Wesen, das immer ist und bleibt, nämlich ein Gott, der dich sieht und der dir hilft. Wenn wir auf irgendetwas aus der Bibel fest vertrauen können, dann ist es das. Dann ist es das. Das zieht sich durch, wie ein roter Faden. Und dann ist mir bei dieser Suche noch etwas weiteres klar geworden, nämlich dass eine Antwort auf diese Frage, worauf wir hoffen können, uns eigentlich zwei Fähigkeiten eröffnen muss. Zwei Fähigkeiten. Oder anders gesagt, jede Theologie über Gottes Wirken und Versprechen muss zwei Fähigkeiten eröffnen. Das ist die Messlatte. Und nur dann ist es, würde ich sagen, auch eine heilsame und gesunde Theologie. Zwei Fähigkeiten, nämlich zum einen, diese Antwort muss es mir ermöglichen, großes Vertrauen in Gottes Wirken zu haben oder beizubehalten. Vertrauen, dass er auch für mich persönlich wirken will. Und zugleich muss es mir diese Antwort ermöglichen, nicht maximal enttäuscht zu sein, wenn dann doch nichts passiert. Das wäre eine heilsame Antwort, oder nicht? Eine Theologie, die es uns ermöglicht, ein riesiges Vertrauen in Gottes Wirken zu haben, auch für mich ganz persönlich, und gleichzeitig hinten raus, wenn nichts passiert, nicht bitter enttäuscht zu sein. Die Frage ist, was ist eine Antwort, die das bewirkt? Welches Verständnis von Gott ermöglicht diese Kombi? Wie bereits angeklungen, die Antwort ist Jesus Christus selbst. Wenn man versucht, die Evangelien wie einen Vertrag zu lesen, wo Stellen drin sind, auf die man Jesus festnageln könnte, ja, ich tue das, dann tust du das, dann wird man nicht so richtig fündig. Auch diese Matthäus 7-Stelle funktioniert nicht wie ein Vertrag, aber Jesus spricht und zeigt uns Gottes gute Art dadurch, auf die wir vertrauen können und vertrauen sollen. Das ist ein bisschen schwammiger, ich gebe es zu, aber es ist doch auch konkret, nämlich sein Wesen ist grundlegend gut und er wirkt für uns. Und um dir diesen Gedanken nochmal in einem Bild zum Abschluss mitzugeben, so eine Analogie, die vielleicht hilft, so mein bestes Bild, würde ich sagen, wie Gott in unserem Leben wirkt und wie diese beiden Haltungen in uns möglich werden. Ich würde sagen, im Grunde ist die Sache mit Gottes Wundern und Eingreifen ganz ähnlich wie damals, als ich ein Kind zu Weihnachten war. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man erwachsen ist, dann läuft es mit dem Geschenken ja so ein bisschen anders. Ja, wenn Weihnachten näher kommt, dann ist es bei mir so, dann ruft meine Mutter mich an und fragt, ob ich mir irgendwas Spezielles wünsche. Ich überlege mir dann was, was nicht zu teuer ist, aber was ich mir jetzt nicht selber kaufen würde. Und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass ich so einen Link zu einer Online-Wunschliste verschicke. Und im Grunde kann ich dann zu 100% oder zu 99% davon ausgehen, dass ich auch genau das bekommen werde. Wenn es eine Überraschung gibt, dann höchstens, dass sie noch was anderes dazugelegt hat. Und ich habe den Eindruck, das ist oft auch so unsere Traumvorstellung zum Thema Gebet. Früher, als ich noch ein Kind war, lief das völlig anders. Früher war das so, dass ich eine lange Wunschliste geschrieben habe mit vielen verschiedenen Dingen und Teilgeschenken, die ich unbedingt haben wollte. Kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen oder von euren eigenen Kindern. Und dann habe ich diese Liste meinen Eltern gegeben und danach gab es überhaupt gar keine Garantie, dass ich diese Dinge auf der Liste bekommen werde. Überhaupt keine Garantie. Beziehungsweise es war sogar von vornherein klar, dass sie mir höchstens einen Teil dieser Liste schenken werden. Und manchmal war es sogar so, dass meine Eltern mir schließlich etwas ganz anderes unverschämterweise unter den Baum gelegt haben. Auf jeden Fall, und das ist das Entscheidende an diesem Bild, gab es überhaupt keine Sicherheit, dass sich diese Liste so materialisiert. Die Liste war wichtig, sie war auch meinen Eltern wichtig. Sie haben sie gern gelesen, sie haben sie gern beachtet, aber es lag in ihrer Hand, was ich davon bekommen würde. Aber das hat für mich nie bedeutet, dass meine Eltern gemein zu mir wären. So habe ich das als Kind nie empfunden. Selbst als unverschämterweise was völlig anderes unterm Baum lag. Es hat für mich nie bedeutet, dass sie mich nicht lieben oder sich nicht für mich interessieren würden. Absolut nicht. Was auch immer unter dem Baum lag, das war gut überlegt und es war von Herzen geschenkt und besorgt. Und man hat es auch gemerkt. Ich hatte gute Eltern. Oder hab gute Eltern. Und das, obwohl niemals meine ganze Liste erfüllt war. Nicht selten auch nicht mal mein Traumgeschenk. Und mit Sicherheit nie alle Teile. Und trotzdem habe ich mich eben nie übersehen gefühlt. Trotzdem wusste ich jedes Jahr, es wird ein wirklich schönes Weihnachten. Und ich bin am Ende reich beschenkt. Und das ist für mich ein gutes Bild, vielleicht das beste Bild für diese spannungsgeladene Situation des Hoffens und Betens Gott gegenüber, für diese Frage, worauf wir wirklich hoffen können. Deine und meine Gebetsliste ist niemals unwichtig. Du kannst sie mit dem größten Vertrauen in deinem Herzen schreiben, dass dein himmlischer Vater sie mit Liebe, mit Freude, wahrscheinlich auch mit einem Schmunzeln lesen und beachten wird. Und du kannst vertrauen, dass er dir wunderbare Geschenke machen wird. Ja, und aus seinem Baum ist es niemals leer. Wenn wir was von Christus verstehen, dann das. Und aus seinem Baum ist es niemals leer. Und doch ist es seine Auswahl, seine Entscheidung, seine kluge Überlegung, was er dir dieses Jahr, jetzt und hier gibt und was nicht. Ist er deswegen gemein zu dir? Hast du deswegen Grund, wirklich enttäuscht zu sein? Musst du deswegen seine Liebe oder sogar sein Schenken insgesamt in Frage stellen? Ich denke nicht. Es ist nur einfach so, dass Gott eine Art Elternposition hat. Sogar noch mehr eben die Gottposition. Und wir eben nicht. Und das ist auch gut so. Für mich ist es eine hilfreiche Analogie, die Zufriedenheit, die ich vor Weihnachten als Kind gespürt habe und die ich auch nach Weihnachten als Kind gespürt habe, obwohl meine Liste nie genauso in Erfüllung ging. Das ist die Zufriedenheit, die Sicherheit und die Dankbarkeit, die es auch heute in der Verbindung mit Gott gibt. Selbst mit vielen offenen Abschnitten im eigenen Leben. Er ist für dich, er liebt dich und er ist ständig aktiv, sagt Jesus hier auch. Und in diesem Wissen um seine gute Art kann ich ruhen, kannst du ruhen. Kannst du zu ihm kommen, kannst du bitten, munter bitten. Und kannst beobachten, wie Gott auch heute in deinem Leben immer wieder Wunder tut. Oft ohne, dass du ihn darum gebeten hast. In diesem Sinne lohnt es sich, glaube ich, auf Wunder zu vertrauen. Amen.